Im Wandel liegt die Chance. Der Energiemarkt erfindet sich gerade neu. Immer neue Krisen wirbeln die Märkte durcheinander. Der wachsende Hunger nach grünem Strom verschärft die Lage zusätzlich. Und die Situation beim Wasserstoff ist ebenfalls unübersichtlich. Für Versorger und Netzbetreiber bedeutet das, sie müssen schneller, flexibler und vorausschauender agieren denn je. Guten Tag, mein Name ist Bernd Preis aus der ESV-Redaktion Recht des Erich-Schmidt-Verlags. Ich werde mich heute mit Professor Dr. Hans-Peter Spintowski von der Humboldt-Universität zu Berlin über neue Entwicklungen im Energiehandel unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Spintowski.
Ja, wunderschönen Tag, Herr Preis. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten können. Danke.
Herr Spintowski, Sie sind Mitherausgeber des Handbuchs Energiehandel, kürzlich in 6. Auflage im Erich-Schmidt-Verlag erschienen. In dem Werk beleuchten Sie das vielschichtige Arbeitsfeld des Energiehandels. Seit der Vorauflage 2021 hat sich der rechtliche Rahmen etwas verschoben, oft ausgelöst durch konkrete Ereignisse. Herr Spintowski, welche Entwicklungen stechen für Sie besonders hervor?
Ja, Sie haben völlig recht, Herr Preis. Der Energiehandel ist im Fluss, allerdings nicht deshalb, weil sich grundlegende Dinge geändert haben. Nein, der Handel hat auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr ähnlich funktioniert wie heute. Aber die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich deshalb geändert, weil wir deutlich mehr erneuerbare Energien heute im Netz haben. Inzwischen in Deutschland um die 50% erneuerbare. Wir müssen also den täglichen Handel darauf einstellen, dass diese erneuerbaren Energien, die ja Vorrang haben, auch tatsächlich im Netz dann abgenommen werden und zu den Verbrauchern kommen. Es hat sich das EEG geändert. Das rechtliche Konstrukt für die Erneuerbaren ist zu einem Konzept geworden, wo letztlich aus dem Bundeshaushalt mit- und gegenfinanziert wird. Wir haben einen Gasgebietmarkt für Deutschland bekommen und wir haben ein Market-Coupling-System zwischen den Mitgliedstaaten in Europa, das auch ein bisschen optimiert und anders geworden ist. Also wir haben eine Menge in den rechtlichen Rahmenbedingungen geändert, aber der Grundgedanke des Energiehandels hat sich eigentlich nicht geändert.
Es reicht ja aus, um sicherlich eine Neuauflage am Markt zu präsentieren. Was zeichnet die aktuelle Auflage denn gegenüber der Vorauflage aus?
Sie haben schon recht, wir mussten in eine Neuauflage gehen, einfach deshalb, weil eben die neuen Anforderungen der erneuerbaren Energien einerseits, Wasserstoffhochlauf, Speicherung, andererseits eine wirklich beachtliche Rolle inzwischen spielen. Es gibt neue Algorithmen zur Preisfindung an der EPEC Spot in Paris, wo ein Algorithmus unter dem Namen Euphemia dafür sorgt, dass der Preis für den Intraday und den Day-Ahead-Handel aufeinander abgestimmt wird. Also all das mussten wir aktualisieren, haben wir auch aktualisiert. Wir haben auch die Kohleverstromung aus dem Buch rausgenommen, weil die keine große Rolle mehr im Energiehandel spielt. Also das alles zeichnet die Neuauflage aus und bedeutet natürlich für die Nutzer, dass sie auf dem aktuellsten Stand sind.
Kommen wir mal zu den Nutzern. Haben Sie denn den gleichen Adressatenkreis im Blick gehabt oder haben Sie den erweitert oder vielleicht ein bisschen reduziert?
Der Adressatenkreis ist größer geworden.
Größer.
Ja, wir haben ja heute sehr viele PV- und Windanlagenbetreiber, die nicht unbedingt große Unternehmen sein müssen. Das können also relativ klein gewerbliche Unternehmen sein, von denen wir über 1500 jetzt in der Republik haben mit steigender Tendenz. Und die können entweder über die Börsen ihren Strom verkaufen. Das ist für sie aber kompliziert und nicht ganz billig, weil man an der Börse als Händler zugelassen sein muss. Deswegen neigen die dazu, dass die sogenannte PPAs machen. Das sind einzelne Lieferverträge, Power Purchase Agreements, die von ihnen direkt mit dem Abnehmer geschlossen werden. Also ein Windkraftanbieter verkauft seinen Strom beispielsweise an die Deutsche Bahn, die der größte Abnehmer für Grünstrom in Deutschland ist. Und das führt dazu, dass wir eben eine viel größere Anzahl von Leuten im Markt haben, die den Energiehandel zumindest begreifen, wenn auch vielleicht nicht immer ganz beherrschen müssen. Deswegen würde ich sagen, der Kreis für die Abnahme unseres Werkes ist deutlich größer geworden als früher.
Ja, ein Grund mehr, das neu aufzulegen. Wir haben schon angesprochen, die Börsen. Ordnen wir doch mal die wichtigsten Geschäftsfelder ein im Energiehandel, die wir hier natürlich allerdings nur streifen können. Fangen wir doch mal an mit dem sogenannten OTC-Handel.
Ja, der OTC-Handel ist nun tatsächlich kein Börsenhandel. Man nennt das Geschäft over the counter, also vom Schreibtisch des Erzeugers. Nehmen wir mal Uniper oder RWE an. Da sitzt jemand und bietet beispielsweise einem Großabnehmer, zum Beispiel der BASF oder Siemens, einen Vertrag an über eine bestimmte Laufzeit und eine bestimmte Menge. Oder ein Future, das kann man also auch für die Zukunft machen, ein Cap, ein Floor. Und dann werden diese Geschäfte direkt zwischen Erzeuger und Abnehmer geschlossen. Man weiß nicht ganz genau, wie groß der Geschäftsanteil des OTC-Bereichs gegenüber der Börse ist, aber man schätzt, an der Börse werden spotmäßig täglich vielleicht 40-50% der Mengen gehandelt, over the counter dann die anderen 40-50% und die Futures, also die mittel- und langfristigen Zukunftsverträge, davon ist der OTC-Handel wahrscheinlich bei 70-80%, dann an der Börse sind wir bei 20%.
Gut, jetzt haben wir die Börse und den OTC-Handel schön voneinander abgegrenzt. Gehen wir mal zu einem neuen Punkt. In Ihrem Werk spielen Risikomanagementsysteme eine ganz große Rolle. Ich kenne mich nur auch ein bisschen damit aus und sage mir, Risiko muss sein. Lassen sich Risiken überhaupt vermeiden oder wenigstens begrenzen durch die neuen Systeme oder neueren Systeme?
Also zunächst mal kann ich Ihnen nur zustimmen. Grundgedanke, Risiko muss sein. Ein Unternehmen ohne Risiko ist nicht in der Marktwirtschaft tätig und ohne Risiken gibt es keine Erfolge, allerdings auch dann keine Niederlagen. Wir haben also notwendigerweise Risiken in den Märkten, was die neuen Risikosysteme, die auf einer europäischen Initiative aufbauen und in Paragraph 1 des Stabilitäts- und Restrukturierungsgesetzes in Deutschland seit dem Januar 21 verankert sind. Was diese Systeme auszeichnet, ist, dass sie früh, so früh es geht, möglichst täglich Warnhinweise geben, wenn irgendwo etwas aus dem Ruder läuft, sodass Sie als Vorstand morgens einschalten können, Ihren PC und sagen können, Controlling, ist irgendwo eine Lampe rot. Und wenn das Controlling überall grün hat, ist alles gut. Wenn aber irgendwas auf gelb umgeschwenkt ist, dann haben Sie plötzlich einen Hinweis, von dem Sie sagen würden, was meinen die damit? Aha, der Gesetzgeber hat das EEG geändert. Gelbe Lampe, wissen wir das schon? Oder das Market Coupling zu Dänemark hat eine neue Struktur bekommen. Wissen wir das? Haben wir das im Griff? Und dann können Sie sagen, jawohl, haben wir im Griff, haben wir nicht im Griff. Wenn wir es nicht im Griff haben, werden Sie schnell ändern. Und so können Sie täglich Risiken erfassen und ich würde nicht sagen ausschließen, aber doch leichter und besser beherrschen als früher. Darum geht's eigentlich.
Sie haben gerade die Farben erwähnt. Ich kenne es von früher noch, weil ich selbst mal in einer Rechtsabteilung gearbeitet habe, allerdings in einem ganz anderen Bereich. Wir hatten da so einen Rot-Gelb-Grün-Betrieb. Also grün hieß, ich konnte das durchwinken. Gelb hieß, es sind noch ein paar Fragen zu klären. Und rot hieß, es geht gar nicht. Oder man muss eben die Konzernobergesellschaft fragen. Ist das ähnlich so in Ihrem Bereich?
Das ist der Gedanke. Wobei dieses Ampelsystem, wie Sie es richtig beschreiben, vom Gesetzgeber so nicht vorgesehen ist. Aber alle Player im Markt, die ich kenne, arbeiten genau mit diesem System, das übrigens sehr, sehr stark von der Bankenaufsicht her inspiriert ist, also der MARISC, also der Risikokonzeption für Marktrisiken, die von der Bankaufsicht entwickelt sind. Und das wird auch hier angewendet, ja.
Es gibt natürlich jetzt noch viele weitere Aspekte, Risikomanagementsystem. Einen ganz großen Bedarf oder Bereich, hatten Sie haben schon angesprochen, nimmt ja der grüne Strom ein. Sie sagen, der Bedarf wird in Zukunft weiter wachsen. Warum?
Das ist ganz einfach. Erstens, weil wir einen großen Teil der zukünftigen Wirtschaft auf Elektrizität umstellen, zum Beispiel im Bereich der Mobilität. Fahrzeuge, LKWs, teilweise auch Schiffe werden elektrisch betrieben werden. Und wir vermuten, in Deutschland wird sich die Nachfrage nach Strom durch die E-Mobilität verdoppeln. Möglicherweise aber noch etwas höher werden, weil wir ja nicht nur im Bereich Verkehr auf E-Mobilität umstellen, sondern dasselbe auch noch in Gebäuden mit Blick auf die Wärmeversorgung tun wollen, die übrigens einen wirklich großen Stellenwert an der Stelle hat. Und wenn Sie die Wärmeversorgung über Wärmepumpen, E-Speicher und E-Versorgungssysteme ebenfalls auf den Strombereich umstellen, dann werden Sie wahrscheinlich mit der Verdopplung der Stromnachfrage nach grünem Strom in Deutschland nicht auskommen. Das gilt übrigens auch weltweit. Also ich habe hier gerade nochmal nachgelesen. Wir sind weltweit 2050 bei einer Verdreifachung der Stromnachfrage.
Das ist beachtlich. Sind denn in den Berechnungen, die man so vor einigen Jahren aufgestellt hat, zum Beispiel, wir haben bis 2050, wollen wir, ich sage jetzt nur mal eine Zahl ins Blaue rein, ich weiß nicht, ob die stimmt, wir wollen zu 60%, 70%, 80% grün sein, konnte man denn zu dem Zeitpunkt damals, als man diese Pläne aufgestellt hat, denn das überhaupt schon quantifizieren?
Wirklich nicht, nein. Wir müssen immer dazu sagen, Quantifizierungsprozesse zwischen 2 bis 3 Jahren gehen ganz gut. Alles, was darüber hinausgeht und noch dazu von Regularien und regulativen Eingriffen stattfindet, beeinflusst ist, das werden wir schwer quantifizieren und prognostizieren können. Also was wir im Moment weltweit, aber eben auch bei uns und in Europa erleben, das ist schon so in der Form ganz sicher nicht vorhersehbar gewesen.
Ja, das denke ich auch, aber die Entwicklung ist unaufhaltsam. Der Grundgedanke der erneuerbaren Energie, also im Bereich Strom, ich rede jetzt mal von Photovoltaik oder Windenergie, das sind ja alles Stromarten, sage ich das jetzt mal in meiner laienhaften Sphäre, die man nicht so speichern kann. Das ist ja sicherlich ein großer Nachteil gegenüber anderen Energiearten. Wenn ich jetzt sage, ich fahre Auto, habe einen 50-Liter-Tank, dann kann ich das wieder nachkaufen. Beim Wetter, was ja viel wetterabhängig ist, Wind ist vom Wetter abhängig, Sonne ist vom Wetter abhängig. Wäre schön, wenn man das speichern könnte, ne? Wenn man zum Beispiel sagt, wir haben jetzt eine tolle Hitzewelle oder lassen wir das mal dahingestellt sein, ob die toll ist. Wäre schön, wenn man das jetzt auch speichern könnte, was jetzt die Natur hergibt. Ne? Wie sehen Sie denn da in Zukunft die Rolle von Speichern?
Also erstens, es wäre wirklich sehr schön und sehr hilfreich, wenn wir das, was wir bei Gas seit vielen Jahrzehnten natürlich machen, speichern können, auch bei Strom genauso könnten. Jeder von uns weiß, was eine Autobatterie ist. Das ist nichts anderes als ein Speicher. Und die allermeisten wissen wahrscheinlich auch, dass wir inzwischen nicht nur große Pumpspeicherwerke, also Wasserkraftwerke, betreiben, sondern eben auch wirklich einen ganz entscheidenden Fortschritt im Bereich der Batterietechnik machen. Wir sind gerade dabei, wie mir kürzlich Professor Sauer von der RWTH in Aachen erklärt hat, aus den Lithiumspeichern umzuschwenken in Natriumspeicher, um es schlicht zu sagen, das sind salzgetriebene, salzbasierte Speicher, die dann übrigens sehr preiswert werden. Während Lithium teuer ist, werden diese Natriumspeicher nicht ganz so schnell sein, dafür aber eine sehr, sehr hohe Speicherbarkeit bei ganz niedrigen Preisen haben. Wenn das alles so kommt, dann könnte Ihre Hoffnung in Erfüllung gehen, dann könnten wir in großem Umfang große Speicher, also sogenannte Booster, tatsächlich in das Netz bauen, und zwar überall dorthin, wo wir Überschussenergie haben, wo wir Windüberschuss haben, PV-Überschuss haben, der im Moment einfach nicht abgerufen werden kann, weil wir ihn nicht brauchen. Den könnten wir in Zukunft dann wirklich einspeichern, könnten das Netz entlasten und hätten insgesamt natürlich eine ganz erhebliche Kostenreduktion bei den Kosten des gesamten Netzes und des Stroms. Also das wäre schon eine großartige Sache.
Na gut, da gibt's ja auch mehrere Gedanken, dass zum Beispiel, wer sein Auto nicht fährt, an der Ladestelle steht, Der kann das natürlich aufladen. Gleichzeitig denkt man dabei, die zahlreichen Autos, die jetzt gleichzeitig an der Ladebox hängen, dass man sich von denen natürlich auch wieder Strom runterzapfen kann. Sehen Sie darin auch eine Chance?
Ja, unbedingt. Also das ist natürlich eine ganz große Speichercloud, die da entsteht. Viele Autos werden pro Tag eine Stunde gefahren. Die Restzeit stehen sie. In der Zeit können sie sowohl aufnehmen als auch rausgeben. Wir brauchen natürlich an den Ladesäulen intelligente Systeme, die das können. Wir brauchen eine Cloud. Wir müssen also sagen, wer kriegt jetzt was von wem? Wer bezahlt übrigens was dabei? Das müssen also auch Messsysteme sein, die ziemlich gut und intelligent funktionieren. Aber Sie haben schon recht. Also wenn wir fast alle Autos, die es in der Republik gibt, ich glaube weit über 50 Millionen, wenn wir die in eine Speichercloud überführen könnten, hätten wir sehr viel gewonnen.
Eine grundsätzliche Verständnisfrage dazu. Also ich stelle mein Auto heute an die Lade. Denke, morgen früh ist der voll. Ist er vielleicht auch zwischendurch gewesen oder ich stelle ihn mit einem Dreiviertelfüllstand hin. Kann es dann sein, dass ich dann am nächsten Tag weniger drin habe?
Ja, das kann dann sein. Kann sein, dass Sie bereit waren, das ist natürlich eine vertragliche Vereinbarung, die Sie treffen, zu sagen, also bis zum halben Füllstand darf bei mir auch entnommen werden, wenn Bedarf ist, dann verdienen Sie damit Geld. Und Sie selber können sagen, ja, mit dem halben Füllstand komme ich die 40 Kilometer, die ich auf jeden Fall bewältigen muss, komme ich zurecht. Ja. Und wenn Sie das so sehen, dann verdienen Sie in Zukunft an Ihrem Speicher, also an Ihrer Batterie, auch noch Geld, weil Sie an dem sogenannten Flexibilitätsvolumen teilnehmen. Und das ist ein Wertschöpfungsvorgang, der Ihnen ein Entgelt bringen wird. Das ist die Idee.
Meine Idee dahinter, das wird zu verhindern, will natürlich keiner, dass er morgens mit leerem Tank oder mit leerem Füllstand dasteht. Aber ich vertraue da ein bisschen auf die Technik, auf die KI vielleicht auch und auf das Fortschreiten, dass man vielleicht sowas vermeidet und vielleicht Prioritäten setzt, bei wem darf jetzt gezapft werden oder nicht. Oder man muss es wirklich vereinbaren, wenn man den Gedanken weiterspielt, na gut, wenn ich dran verdiene, ist mir das auch egal. Aber da müssen sicherlich noch Lösungen her.
Genau, also vor allen Dingen brauchen wir gute Messsysteme, die das alles hinkriegen, was wir gerade besprechen. Wenn das der Fall ist, dann so, es gibt Schätzungen von Professor Brinker etwa, von dem Energieinstitut in Kassel, der sagt, also 40% des gesamten Strombedarfs in Deutschland könnten wir über solche Flexibilitätslösungen decken. Wäre großartig, nur die Messsysteme, dazu fehlen zurzeit.
Na gut, auf jeden Fall macht's Hoffnung, sehe ich mal so.
Hoffnung macht's.
Und ein ganz wichtiger Bereich zum Abschluss, also da haben wir jetzt einen kleinen Ausblick schon gewagt. Jetzt haben wir noch ein weiteres Thema, das ist der Wasserstoff. Der ist ja ein bisschen umstritten. Einerseits gibt es ja die Autos, die unmittelbar selbst, also statt Benzin Wasserstoff tanken können. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, bitte korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Oder aber die Brennstoffzelle, die ja ganz anders funktioniert. Wie sehen Sie denn da die weitere Entwicklung?
Also ob wir wirklich Autos mit einer Brennstoffzelle und Wasserstoff in Zukunft fahren werden, das ist technisch möglich, bezweifle ich ein bisschen, weil es im Augenblick so zu sein scheint, dass der unmittelbar verfügbare Strom der Batterie dann die Batterie auffüllt, sehr viel preiswerter ist als der umgewandelte, in Wasserstoff umgewandelte Strom, kostet viel Geld die Umwandlung. Und natürlich durch den Umwandlungsprozess verlieren sie auch eine ganze Menge, mehr als 40%, meine ich, 30-40% der Leistungsfähigkeit ihrer bereits gezogenen Stromenergie. Deswegen glaube ich, wir werden eher bessere Batterien, aber nicht unbedingt sehr viele Autos kriegen, die wasserstoffgetrieben sind. Wasserstoff könnte in der Industrie und im Gewerbe eine gewisse Rolle spielen, wenn er denn billiger wird. Und in Deutschland, wenn Sie ihn also mit grünem Strom aus dem Windrad oder aus einer PV-Anlage erzeugen wollen, ist er sehr teuer, also fast unbezahlbar. 2,50 Euro, meine ich mich zu erinnern, pro Kilowattstunde, also geradezu ein Mondpreis. Im Ausland mit Atomstrom, mit ganz viel Sonnenstrom, beispielsweise in der Wüste, können Sie möglicherweise Wasserstoff günstiger herstellen. Langer Rede, kurzer Sinn. Wasserstoff wird eine Rolle spielen, ist aber teuer, schwer zu transportieren, auch schwer in Speichern zu halten, sehr leicht explodierbar, also nicht ganz unkompliziert und gefährlich. Also ich würde sagen, das wird nicht der große Zukunftstreiber in den Energiemärkten werden, sondern eher eine Art von Nische.
Vielen Dank, Herr Świętkowski. Nochmals, ich bedanke mich für dieses informative Gespräch und wünsche Ihnen natürlich beim Vertrieb Ihres Buchs sowohl wirtschaftlichen als auch den sachlichen Erfolg und alles Gute für die Zukunft.
Ja, also ich danke Ihnen natürlich sehr auch dafür, dass der Verlag dieses Buch ermöglicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Player im Markt, also unsere Energieabnehmer und Händler, mit diesem Buch eine Erleichterung ihrer Arbeit bekommen. Das wäre toll.
Klar, dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Okay, danke. Tschüss.
Das war eine neue Ausgabe der Reihe ESV im Dialog. Sie hören und sehen recht.